Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
In einer Märznacht 2022 brennt in einem kleinen Dorf im baden-württembergischen Horb ein Einfamilienhaus. Davor liegen zwei schwer verletzte Menschen, eine Mutter und ihr Sohn. Was passiert sei, wollen die Rettungskräfte wissen. Sein Bruder, antwortet der Sohn, er habe ihn und seine Mutter mit Benzin übergossen und angezündet. Mein Name ist Isabel Zeyer. Ich bin Redakteurin beim Stern und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit der Ermittlerin Nadine Belizian über eine zerrüttete Geschwisterbeziehung und ein angebliches Tatmotiv, das abenteuerlicher nicht sein könnte. Für die heutige Podcast-Folge bin ich zur Kriminalpolizei nach Freudenstadt gereist. Mir gegenüber sitzt die Kriminaloberkommissarin Nadine Belizian, die sich vor allem mit Kapitaldelikten, das heißt mit besonders schweren Straftaten wie Mord und Totschlag beschäftigt. Guten Tag.
Hallo.
Frau Belizian, Sie arbeiten jetzt seit 5 Jahren als Ermittlerin. Was begeistert Sie denn an Ihrem Beruf?
Am meisten begeistert mich an meinem Beruf, dass er sehr abwechslungsreich ist. Man hat die Möglichkeit, in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten, zum Beispiel beim Streifendienst, bei der Kriminalpolizei oder Prävention als Einsatztrainer, hat da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, kann auch jederzeit sein Aufgabenfeld wechseln, sich auf andere Stellen bewerben oder sich auch fortbilden für andere Stellen. Und so am Arbeitsalltag begeistert mich am meisten, dass man mit sehr spannenden Sachverhalten zu tun hat, vor allem im Bereich Kapitaldelikte, wo ich jetzt tätig bin. Hauptsächlich bearbeite ich da auch Sexualdelikte, Brände, also habe ein recht großes Arbeitsgebiet. Man weiß, wenn man morgens in den Dienst kommt, nicht, was einen so am Tag erwartet.
Wie kamen Sie denn dazu, Polizistin zu werden?
Ich fand den Beruf von klein auf sehr interessant. Habe als Kind recht viel so Krimiserien gesehen oder das hat mich immer sehr begeistert und vor allem die Arbeit der Kriminalpolizei. Ich bin dann auch, als ich mich dazu entschieden habe, zur Polizei zu gehen, bin ich auch mit dem Ziel, dann später bei der Kriminalpolizei zu arbeiten, habe ich mich dort beworben.
Und es hat geklappt?
Das hat geklappt.
Welche falsche Vorstellungen über Ihren Beruf begegnen Ihnen denn am häufigsten? Weil ich kann mir vorstellen, die Leute gucken das, den Tatort, diesen Kriminalromane, dass es da vielleicht auch falsche Vorstellungen gibt.
Das definitiv. Das war bei mir wahrscheinlich auch so, dass die Vorstellung von dem Beruf sehr geprägt ist von gerade so Krimis in Film und Fernsehen und dadurch die Gesellschaft einen recht verzerrten Blick bekommt, was so der Alltag ist von einem Kriminalbeamten oder von einer Kriminalbeamtin. Zum Beispiel gibt ja oft die Vorstellung, dass man sich ja ständig nur an spannenden Tatorten befindet oder nur große Mordfälle bearbeitet und auch immer nur einen Fall bearbeitet und nicht mehrere parallel, wie es in der Praxis tatsächlich abläuft. Oder auch die Vorstellung, dass man Fälle innerhalb kürzester Zeit abschließt, was einem auch oft begegnet, gerade in so Krimiserien, ist, dass man nicht so wirklich an Vorschriften gebunden ist und an Regeln. In Wirklichkeit sieht der Arbeitsalltag aber sehr viel anders aus. Man verbringt sehr viel Zeit mit Vernehmung, mit der Erstellung von Akten, gerade mit Schreibarbeit, mit Bürokratie. Man bearbeitet viele Fälle parallel, auch in verschiedenen Deliktsbereichen oft. Und auch das Abschließen der Fälle kann mehrere Monate dauern. Und vor allem ist man halt sehr an rechtliche Vorschriften gebunden und an Bürokratie.
Ja.
Man arbeitet sehr viel mit Staatsanwaltschaft zusammen. Die Staatsanwaltschaft ist uns gegenüber auch weisungsbefugt. Also oft handeln wir nicht, weil wir das so entschieden haben, sondern weil es einfach die Anweisung der Staatsanwaltschaft war.
Ja, also der Sologänger, der seine Kriminalfälle ermittelt, so nicht in
genau.
Der Praxis haltbar. Kommen wir zu unserem heutigen Fall. Am 29. März 2022 gegen 4:15 Uhr klingelt in der Notfallzentrale in Freudenstadt das Telefon. Eine Frau und ihr Ehemann waren am Telefon. Was haben die denn gesagt? Warum haben die angerufen?
Genau, also der Notruf ging ja mitten in der Nacht ein bei der Polizei. Es war eine ältere Frau und ihr Mann am Telefon. Erst hat die ältere Frau gesprochen und hat geschildert, dass das Nachbarhaus brennen würde. Die Bewohnerin des Hauses, das brennt, würde vor dem Haus stehen und versuchen zu löschen. Und sie hätte keine Kleidung mehr an. Und sie hat auch erwähnt, dass in dem Haus es noch zwei Söhne gibt, die dort wohnen. Aber ob die sich noch im Haus befinden, wisse sie nicht. Sie klang sehr aufgeregt und hat auch geäußert, dass sie sich selbst nicht traut, nach draußen zu gehen. Mhm. Sie hat dann das Telefon an ihren Mann weitergereicht und der wurde von dem Mitarbeiter der Notrufzentrale angewiesen, herauszufinden, ja, wo die Personen sich befinden oder ob sich noch jemand in dem Wohnhaus befindet.
Was passierte dann als nächstes?
Es ging wenige Minuten später, ging ein zweiter Anruf ein bei der Notrufzentrale. Da hat sich ein Zeitungsausträger gemeldet, der dort unterwegs war und hat Ähnliches berichtet. Er hat auch berichtet, dass in dem Wohngebiet in Haupt-Thalheim ein Haus brennt und eine Frau vor dem Haus stehen würde und versuchen würde, mit dem Gartenschlauch das Haus zu löschen. Das Obergeschoss würde lichterloh brennen und ein Sohn der Familie würde sich wohl noch in dem Gebäude befinden und würde nicht nach draußen kommen. Auch da wurden bereits Äußerungen getätigt, dass einer der Söhne für den Brand verantwortlich sei. Mhm. Und der andere Sohn, der sich wohl schon vor dem Haus befunden hat, habe angegeben, dass er sich möglicherweise selbst entzündet hat und sich selbst töten wollte durch den Brand.
Also der zweite, der in dem Haus gewohnt hat. Ja.
Genau. Also es sind wohl zwei Brüder, die dort gewohnt haben. Und hat er geäußert, dass man Notarzt benötigt, weil die Personen Verletzungen haben. Und zu dem Zeitpunkt war einfach noch unklar, ob sich noch eine Person in dem Haus befindet.
Es wurde gesagt, die Personen sind verletzt. Rettungswagen wurden geschickt, nehme ich mal an. Vielleicht noch eine kleine Verortung. Der Anruf, der kam aus Haupt-Thalheim. Wo ist das denn und wie kann man sich Haupt-Thalheim vorstellen? Wie groß, wie sieht es dort aus?
Also es ist ein Dorf, zählt als Stadtteil der Stadt Horb am Neckar. Mit circa 3000 Einwohnern. Es ist eine recht ländliche Gegend mit überwiegend Einfamilienhäusern. Und das Wohngebiet, in dem das Ganze passiert, das liegt auf einer Anhöhe.
Mhm. Was fanden denn die Rettungskräfte und die Feuerwehr vor Ort dann vor?
Also beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort befand sich das Haus bereits im Vollbrand. Das heißt, das Dachgeschoss hat lichterloh gebrannt. Aus den Fenstern waren eindeutig Flammen zu sehen. Vor dem Haus konnten eben zwei Bewohner des Hauses angetroffen werden. Dabei handelt es sich um die 72-jährige Irmgard B. und deren 38-jährigen Sohn Benjamin B. Und beide hatten erhebliche Brandverletzungen.
Wie schätzen denn die Einsatzkräfte die Lage ein? Also was hat den Einsatz vielleicht auch von anderen Einsätzen unterschieden?
Es war am Anfang recht chaotisch. Es ist immer in so einer Erstphase von einem Einsatz, bis einfach die ersten Informationen zusammengetragen wurden und erstmal Absprachen getroffen wurden. Es war erstmal eine recht unklare Situation. Man konnte nicht so ganz einschätzen. Die Feuerwehrkräfte, die dann in das Haus sind, haben recht schnell Benzingeruch wahrgenommen. Also es war recht schnell klar, dass der Brandbeschleuniger im Spiel gewesen sein muss. Mhm. Die haben sich natürlich, die Feuerwehr, auf die Löschung des Brandes fixiert. Die Rettungskräfte, die kamen, haben sich um die medizinische Versorgung gekümmert. Man hatte auch in dem Haus mehrere Benzinkanister festgestellt. Was jetzt die tatsächlichen Hintergründe waren und die Ja, wie es zu der Tat kam oder wie es zu dem Brand kam, war erstmal recht unklar. Vorrangig ging es um die Bekämpfung des Brandes und die Versorgung der Verletzten. Und klar, für die Polizei war recht bedeutend, was da tatsächlich passiert ist. Das ist unsere Aufgabe in so einem Fall. Und da gab es einfach diese Äußerung von dem Benjamin B., der gesagt hat, recht früh gegenüber Ersthelfern und Einsatzkräften, dass sein Bruder, der Dennis B., für den Brand verantwortlich sei.
Wie authentisch ist es denn in dem Moment? Weil es war, wie gesagt, Sie haben gesagt, es war chaotisch. Er war schwer verletzt, seine Mutter noch schwerer verletzt. So eine Aussage, wie kann man die einschätzen in dem Moment?
Schwierig, die einzuordnen, gerade in so einem Chaos für die Einsatzkräfte. Aber da ja das, ja, ich habe selber nicht erlebt, ich habe die Äußerung selber nicht gehört, aber es muss wohl sehr eindrücklich gewesen sein und hat das auch sehr oft mitgeteilt und dadurch auch im Zusammenhang mit den Erkenntnissen, dass es Brandbeschleuniger gab und auch die Tatsache, dass eben Dennis B. nicht aufzufinden war und auch das Fahrzeug von eben dem Dennis B. nicht an dem bekannten Parkplatz stand, konnte man das dann schon eher als glaubwürdig einschätzen.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie waren nicht vor Ort am Anfang, in der Anfangsphase. Wann waren Sie denn das erste Mal vor Ort?
Ich war tatsächlich erst einige Tage nach der Tat vor Ort. Es war so, dass erst Kräfte vom Polizeirevier Horb von der Polizei vor Ort waren und dann auch, weil es zur Nachtzeit war und der Dauerdienst, also der Kriminaldauerdienst aus Pforzheim vor Ort war. Ich arbeite ja beim Kriminalkommissariat Freudenstein. Wir sind eine Tagesdienststelle. Wir wurden dann an dem Morgen des 29.03. informiert, was sich in Horb zugetragen hat. Haben dann eine interne Besprechung gemacht, um einfach ja zu besprechen, was passiert ist, wer welche Aufgabe übernimmt. Und in dem Zusammenhang wurde ich als Hauptsachbearbeiterin des Falls ernannt. Bei uns wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die hieß Steige. Und man hat dann mehrere Ermittlungsteams rausgeschickt. Als Hauptsachbearbeiterin in so einem Fall hat man eher die Aufgabe zu koordinieren, Informationen zusammenzutragen, Absprachen mit der Staatsanwaltschaft zu treffen. Da gibt es dann auch verschiedene Anträge, die man schreiben muss. Und das habe ich dann von hier aus, also von der Dienststelle aus gemacht.
Sie waren ja erst 2 Jahre Ermittlerin zu dem Zeitpunkt. Das ist schon eine große Aufgabe dann direkt am Anfang, oder?
Absolut. War erstmal wie ins kalte Wasser geschmissen, mehr oder weniger. Hab natürlich auch von allen Kollegen sehr viel Unterstützung bekommen und sehr viel Tipps. Hab die Aufgabe angenommen und hat mir aber ganz gut gefallen, die Arbeit. Vor allem dann auch im weiteren Verlauf macht man dann auch ein bisschen Ermittlungstätigkeit. Am Anfang ist klar so, dass vor allem die Spurentrupps, nennt man die dann, die draußen sind, die Ermittlungen machen und man selber liest sich alles durch und guckt, was einfach noch notwendig wäre an Ermittlungen. Aber für 2 Jahre nach dem Studium war das schon eine sehr große Aufgabe.
Ja. Welche Ermittlungsschritte wurden denn eingeleitet? Also Spurensicherung waren vor Ort?
Es war so, dass man dann irgendwann feststellen konnte, also nachdem die Feuerwehr gelöscht hatte, konnte man feststellen, dass der Dennis B. nicht mehr sich in dem Wohngebäude befindet. Also man hat dort keine Person gefunden, ob lebend oder tot. Das Auto war eben nicht aufzufinden. Man hat dann umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet im Umfeld. Man hat natürlich nach dem Fahrzeug von ihm gesucht und nach seiner Person. Da hat man Hinwendungsorte abgeklärt.
Hinwendungsorte?
Hinwendungsorte nennt man auch bei Vermissten so, also wo sie sich möglicherweise aufhalten könnten. Mhm. Also was jetzt Angehörige oder das Umfeld einfach angeben konnte, da und da.
Könnte er sein.
Genau. Befindet er sich manchmal. Parkplätze abgeklärt. Da wurde auch ein Hubschrauber hinzugezogen. War aber alles negativ. Man hat das Handy von ihm, also von dem Dennis B., versucht zu orten. Man wusste jetzt nicht, ob es bei sich trägt oder nicht, aber es war einfach ein Versuch wert. Es kam aber kein Ergebnis. Bereits am Vormittag, also kurz ein paar Stunden nach der Tat, hat man eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet nach seiner Person und seinem Fahrzeug mit Fahrzeugdaten und Kennzeichen. Durch die eingesetzten Kräfte vor Ort wurden weitere Ermittlungen durchgeführt, zum Beispiel eine Nachbarschaftsbefragung, das ist so eine Standardmaßnahme in so gut wie jedem Fall.
Was sagten die Zeugen denn? Also was kamen da für Hinweise vor Ort?
Es ging hauptsächlich darum, Informationen zu kriegen über die Familie. Wie gestaltet sich die Familiensituation? Was könnte vielleicht auch das Motiv für die Tat sein? Aber vorrangig ging es auch uns erstmal darum, hat ihn jemand wegfahren sehen? Könnte jemand wissen, wo er sich befindet? Da konnten wir aber keine wirklich konkreten Aussagen dazu bekommen. Genau, und sonst wurden einfach auch die Einsatzkräfte vor Ort vernommen, Familienangehörige.
Die waren ja auch an dem Abend direkt vor Ort, zumindest teilweise.
Genau, im Prinzip in der Nacht waren teilweise ja auch dann Familienangehörige vor Ort, genau.
Ja, ich glaube, die Schwester, Halbschwester.
Genau, eine der Schwestern, genau.
Genau, war an dem Abend vor Ort. Sie haben beschrieben, da war eine Frau, die hat versucht, mit einem Gartenschlauch ein brennendes Haus zu löschen, also relativ erfolglos in dem Moment. Sie hatte keine Kleidung mehr an. Wie war denn also der verletzten Zustand, wenn jemand noch dastehen kann mit Wasserschlauch in der Hand, aber keine Klamotten mehr da? Also vielleicht können Sie einfach mal beschreiben, wie das aussah, was die Rettungskräfte berichtet haben.
Das war wohl kein sehr schönes Bild. Alle haben beschrieben, dass sie im Prinzip am ganzen Körper erhebliche Brandverletzungen hatte. Im weiteren Verlauf wurde es dann durch die Rechtsmedizin mit circa 80% der Körperoberfläche beschrieben. Klar war sie zu dem Zeitpunkt, als sie versucht hat zu löschen, noch ansprechbar. Aber ja, hat da wahrscheinlich auch schon in Lebensgefahr geschwebt. Das Löschen wurde auch eher so beschrieben, dass aus dem Schlauch das Wasser eher rausgeplätschert wäre. Also es hatte gar keine Wirkung, den Brand zu löschen. Das war einfach in der Panik, in dem Schock, hat sie sich so verhalten.
Und wie ging es dann weiter? Also und der Bruder, der Benjamin B., hatte ja auch schwere Verletzungen. Wie hat man ihn aufgefunden?
Er hatte ähnlich schwere Verletzungen. Er befand sich zumindest beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits auch vor dem Haus. Er hat aber eine angeborene körperliche Behinderung, eine Gehbehinderung. Und ihm war es nicht möglich, dadurch, auch durch die schweren Brandverletzungen, das Haus selbstständig zu verlassen. Es war so, dass ein Ersthelfer, es war ein Jagdpächter, der von weitem auf den Brand aufmerksam wurde und vor Ort gefahren ist, ihn aus dem Badezimmer im Erdgeschoss gerettet hat und ihn dann im Prinzip vor dem Haus in Sicherheit abgelegt hat. Auch er hatte, wie gesagt, sehr, sehr schwere Brandverletzungen an ja, ca. 70% der Körperoberfläche. Und im weiteren Verlauf wurde bei ihm noch eine 3 bis 4 Zentimeter große Wunde am Hinterkopf festgestellt. Und auch er schwebte in Lebensgefahr.
Die beiden kamen ja dann, glaube ich, schwer verletzt in unterschiedliche Kliniken, wurden geflogen. Vielleicht bevor wir auf den weiteren Ablauf der Tat gehen, gehen wir vielleicht ganz kurz zur Familie, um so ein bisschen Eindruck zu bekommen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Also die beiden Verletzten waren die Irmgard B., die Mutter, mit ihrem Sohn, dem Benjamin B., und die lebten gemeinsam mit dem Dennis B., dem Zwillingsbruder, also eineiiger Zwilling von dem Benjamin, in einem Wohnhaus zu dritt.
Genau.
Wie kann man sich denn die Wohnsituation vorstellen?
Also es handelt sich um ein ganz normales Einfamilienhaus mit Obergeschoss, Erdgeschoss, Kellergeschoss. Die Irmgard B. war 72 Jahre alt zu der Zeit. Sie hat alleine im Erdgeschoss gewohnt. Dort gab es auch eine Küche. Ihre zwei Zwillingssöhne, die waren 38 Jahre alt, also bereits erwachsen, haben gemeinsam das Obergeschoss bewohnt. Dort hatte jeder sein Zimmer. Die haben in zwei Zimmern jeweils nebeneinander gewohnt. Dort gab es noch ein Badezimmer und am Ende des Flures ein Wohnzimmer, was gemeinsam benutzt wurde. Ja, und die Küche im Erdgeschoss haben die Söhne mitbenutzt.
Ja, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen näher drauf ein. Auf die verschiedenen Charaktere fangen wir mit der Irmgard an, mit der Mutter. Das Alter hatten Sie schon genannt, aber vielleicht können Sie so ein paar andere Randdaten geben.
Ja. Also sie war Rentnerin, soweit ich mich noch erinnern kann, gelernte Bankkauffrau und hat auch in dem Beruf gearbeitet vor der Rente. Sie hatte insgesamt 5 Kinder aus 2 Ehen. In der ersten Ehe gab es 2 Kinder. Der Mann ist dann an einem Arbeitsunfall verstorben. Und aus der zweiten Ehe gab es eben diese Zwillinge und noch eine weitere Schwester. Und auch der Ehemann ist einige Jahre zuvor an einem Hirntumor gestorben.
Also der zweite Ehemann von der Irmgard.
Genau.
Und wie war sie so charakterlich?
Da liegen uns leider recht wenig Informationen vor. Sie wurde vom Umfeld und auch von der Nachbarschaft als sehr zurückhaltende und ruhige Person beschrieben. Und auch hinsichtlich der Familienangelegenheiten, was für uns ja recht wichtige Informationen gewesen wären, hat sie sich wohl immer sehr bedeckt gehalten.
Okay, also zu den Familienverhältnissen ist sie nicht gerade nach außen gegangen. Genau. Hatte vielleicht dann auch gar nicht so viele enge Freunde, oder? Oder hat sie einfach nicht mit denen drüber über solche Themen geredet?
Ja, also so wie ich es in Erinnerung habe, hat sie da einfach, bleibt Private. Bei der Familie, das ist privat und sonst war sie aber auch recht aufgeschlossen.
Okay. Was ist denn über den Benjamin B. bekannt, der verletzte Zwillingsbruder?
Genau, er war, wie gesagt, zum Zeitpunkt wie sein Zwillingsbruder 38 Jahre alt. Er hatte diese angeborene Gehbehinderung, die hatte er von klein auf und ging deswegen auch in den Kindergarten für Menschen mit oder für Kinder mit körperlichen Behinderungen. Im weiteren Verlauf ging er dann auf ein Internat und hat die Schule mit dem Abitur abgeschlossen. Er arbeitete danach längerer Arbeitslosigkeit als Buchhalter in einem Steuerbüro. Und so zum Privaten, zu den Hobbys, war er genauso wie sein Zwillingsbruder im Schachclub. Da das Verhältnis zwischen den Zwillingsbrüdern aber nicht gut war, sind die wohl auch immer getrennt zu den Treffen gefahren.
Also es war kein gemeinsames Hobby, sondern ein Hobby, das beide für sich letztendlich hatten. Wie wurde denn der Benjamin von seinem Umfeld beschrieben?
Auch da haben wir leider recht wenig Informationen. Er war wohl auch recht ruhige Persönlichkeit. Uns liegt nur eine Aussage vor, dass er ja aber sich auch oft recht rücksichtslos gegenüber anderen Personen verhalten hat. Aber jetzt wie konkret oder was da tatsächlich vorgefallen ist, kann ich nicht sagen.
Und dann gab es noch den Dennis B., der in dem Haus gewohnt hat. Wer ist er denn? Was ist er denn für ein Mensch gewesen?
Er war auch so charakterlich recht zurückhaltende Person, recht ruhig, aber offen. Hatte auch Freunde, Freundeskreise, wo man auch Urlaubsreisen gemeinsam gemacht hat. Er sei eigentlich ein recht friedlicher Mensch gewesen. Es gab wohl auch Themen, genau beziffert wurden die nicht, aber wo er recht aufbrausend sein konnte. Und sich in Rage reden konnte, aber er sei auch zu keiner Zeit irgendwie gewalttätig oder so gewesen.
Ja, er ging nicht in denselben Kindergarten damals wie sein Bruder, weil der Bruder ging ja in einen Kindergarten für körperlich beeinträchtigte Menschen. Auf die Schule gingen sie ja dann auch nicht gemeinsam. Der Bruder war ja im Internat. Ich glaube, er hatte trotzdem Abitur gemacht, Abitur abgeschlossen. Was ist denn ansonsten so über seine Laufbahn, über ihn bekannt?
Also er ging tatsächlich erst mit seinem Zwillingsbruder gemeinsam in diesen Kindergarten, obwohl er körperlich gesund war. Man wollte die Kinder in der frühen Kindheit einfach nicht voneinander trennen und hat sich wohl dafür entschieden. Das wurde aber recht schnell wieder geändert, sodass er dann in im Prinzip einen normalen Kindergarten gegangen ist, weil er Verhaltensauffälligkeiten gezeigt hat. Er hat sich wohl, so wurde das beschrieben, zu sehr für seinen Bruder verantwortlich gefühlt. Und dann hat man aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten entschieden, ihn in Kindergarten in Horb-Thalheim zu geben. Genau, er hat danach der Grundschule die Realschule besucht und dann auch später das Abitur gemacht, hat mehrere Studiengänge angefangen, hat immer wieder gewechselt oder abgebrochen, dann auch Studiengänge. Und nachdem sein oder der Vater der Zwillinge 2014 an Krebs starb, hat er dann ein IT-Studium komplett abgebrochen.
Okay, und hat dann als was gearbeitet?
Er war erst zeitweise arbeitslos, hat dann so Zufallsjobs gemacht, immer wieder irgendwo ausgeholfen und hat dann von 2016 bis 2019 in einer IT-Firma gearbeitet. Das Arbeitsverhältnis wurde aber von Seiten des Arbeitgebers gekündigt. Als Grund wurde da genannt, dass er sich einfach nicht dementsprechend entwickelt hätte, wie man es erwartet hat.
Ja, also den Anforderungen nicht genügt hätte in dem Moment.
Und dann war er seit 2019 arbeitslos.
Seit 3 Jahren dann quasi, bevor dieser Märznacht. Er soll sich auch in den Jahren vor dieser Märznacht stark verändert haben, also Dennis. Was hat sich denn, also wie hat sich das denn gezeigt, diese starke Veränderung?
Also wie gesagt, ab 2019, also fast 3 Jahre vor der Tat, arbeitslos. Die Situation hat sich immer mehr zugespitzt. Grund war vor allem, dass er sich nicht arbeitslos gemeldet hat. Also er hat sich nie beim Arbeitsamt gemeldet, hat dadurch keine finanzielle Unterstützung bekommen. Und auch die Krankenkassenbeiträge wurden dann auch einfach nicht übernommen. Er hat am Anfang von 20.000 Euro Ersparnissen gelebt, hat dann aber immer mehr Schulden angehäuft, nachdem das Geld aufgebraucht war. Seine Mutter, also die Irmgard B., hat immer wieder ihm ausgeholfen, hat ihm Geld gegeben, hat Rechnungen beglichen. Er hat sich aber immer weiterhin passiv verhalten, hat sich um nichts gekümmert. Hat die Briefe nicht geöffnet, die kamen, und hat auch jetzt keine Anstrengung angestellt, sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen.
Womit hat er dann seinen ganzen Tag verbracht? Also wie sah sein Ablauf letztendlich aus, sein Alltag?
So wie er es vor Gericht angegeben hat, hat er die meiste Zeit mit dem Laptop verbracht, mit Filme schauen, mit Bücher lesen, online Schach spielen und hat so die Tage im Prinzip zu Hause rumgebracht.
Genau. Ja. Ich glaube, er schrieb während der ganzen Zeit auch nur insgesamt 3 Bewerbungen in 3 Jahren. Ja. Also wirklich nicht so nach vorne gewandt, nicht so an die Zukunft denken. Die Familie war auch sehr besorgt um ihn. Wie hat sich das denn gezeigt?
Also sie waren, klar haben die das irgendwann alle mitbekommen, was so passiert und dass er eben arbeitslos ist und ja auch recht viel Post bekommt, haben sich dann immer mehr Sorgen gemacht, haben ihm auch ja Jobangebote gegeben, aus der Zeitung ausgeschnitten, auch daraufhin, ja, es ist nicht wirklich viel passiert. Sie haben ihm, weil sie die Befürchtung hatten, dass er einfach an einer psychischen Krankheit leidet, auch den Tipp gegeben, sich psychologische Hilfe zu suchen. Aber auch da hat er erstmal ja sich nicht drum gekümmert, weil auch eben die Einsicht gefehlt hat.
Also die Einsicht, dass es überhaupt ein Problem gibt in dem Moment.
Genau, ja.
Obwohl dann sogar ein Gerichtsvollzieher mal aufgetaucht ist.
Genau, es war irgendwann so, dass er sich so in die Enge gedrängt gefühlt hat von seiner Familie und auch das Gefühl hatte, dass vor allem sein Bruder die Familie gegen ihn aufstachelt, hat er sich immer mehr zurückgezogen, aber die Familienangehörigen ja auch. Und er hat dann eine Beschäftigung erstmal vorgespiegelt und hat oder der Familie erzählt, er würde in Berlin arbeiten, hat dafür morgens das Haus verlassen, und ist erst abends wiedergekommen. Ja, vermutlich um einfach die Ruhe vor der Familie zu haben und hat dann, so wie er angegeben hat, die Tage am Computer im Wald verbracht, in seinem Auto. Und in der Zeit sei es auch dazu gekommen, dass einen Brief bekommen hat, dass ein Gerichtsvollzieher vorbeikommt. Da ging es um ausstehende Zahlungen um mehrere tausend Euro. Um dem Termin und der Konfrontation zu entgehen, hat er auch an dem Morgen das Haus verlassen. Und die Mutter hat dann die Türe geöffnet, war sehr schockiert, hat die Zahlungen aber beglichen. Es waren jetzt für die Verhältnisse der Familie auch keine Riesensummen. Es waren im Prinzip ja ein paar Tausend, aber auch kein Problem für die Familie. Aber die waren natürlich sehr schockiert.
Ja, also wohl situiert letztendlich, aber natürlich trotzdem Schock in dem Moment.
Genau.
Es wurde dann auch ein Familienrat einberufen, gerade von Benjamin, also von dem Bruder.
Ja, also gerade der Benjamin hat sich über die Situation am meisten geärgert, hat aber klar am meisten auch mitbekommen, dadurch, dass er im Haus gewohnt hat. Er hat versucht, die ganze Familie an einen Tisch zu bringen, um vor allem die finanzielle Situation anzusprechen. Das zu so einem wirklichen, so einer Intervention oder einem Treffen der Familie ist aber in keiner Weise gekommen, weil zwei ältere Schwestern, die recht weit weg wohnen, zum Teil auch im Ausland, einfach keine Zeit hatten.
Ja, aber trotzdem, der Dennis hat von dem Treffen dann erfahren oder von dem geplanten Treffen. Wie war da die Reaktion? Lässt sich das noch sagen oder war das im Rahmen der Ermittlungen Thema?
War im Rahmen der Ermittlungen gar nicht so Thema. Es kam in einem anderen Zusammenhang, kam es zu einem klärenden Gespräch. Da war Benjamin aber gar nicht mit dabei. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Also wie er tatsächlich darauf reagiert hat, dass dieses Treffen geplant ist, kann ich jetzt konkret gar nicht sagen. Es war irgendwann so, dass die Familie stutzig wurde und gemerkt hat, irgendwie stimmt was nicht. Sie haben jetzt nicht wirklich geglaubt, dass er tatsächlich eine Arbeitsstelle hat. Und gerade nach dem Vorfall mit dem Gerichtsvollzieher, wo er sich dann auch nicht mehr hat blicken lassen und auch über Nacht weggeblieben ist, hatten eine Schwester und die Mutter sich Sorgen gemacht, dass er sich vielleicht auch etwas angetan hat, haben ihn gesucht und haben ihn in seinem Auto in einem Waldstück gefunden, in der Nähe. Und daraufhin gab es eben ein klärendes Gespräch, an dem Benjamin nicht teilgenommen hat. Da hat der Dennis dann gesagt, er kümmert sich um die ganzen Angelegenheiten. Man hat wohl auch einen Termin beim Finanzamt gemeinsam mit der Mutter vereinbart. Und er hat auch gesagt, dass er einen Termin bei einer Psychologin vereinbart oder bei einer Psychotherapeutin.
Genau. Ja. Wir haben schon die Situation zwischen den beiden Brüdern angesprochen. Die war sehr angespannt. Einmal wegen der Isolation, dass Dennis sich nicht bemüht hat, dann, dass die Mutter immer Geld gegeben hat. Wie sah denn die Beziehung, der Alltag zwischen den beiden Brüdern aus, wenn sie in Kontakt gekommen sind miteinander?
Das Verhältnis zwischen den Brüdern war sehr, sehr angespannt, im Prinzip schon von der Kindheit an, also von der frühen Kindheit vor allem, also fing ja schon im Kindergarten an, dass es da Probleme gab, und dann auch im weiteren Verlauf war jeder auf den anderen immer neidisch und eifersüchtig. Es war wohl so, dass Benjamin aufgrund der Behinderung einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit von den Eltern, von Familienangehörigen oder allgemein auch vom Umfeld bekommen hat und der Dennis da sehr zurückstecken musste. Und auch, jeder war im Prinzip auf den anderen neidisch und wollte im Prinzip immer das haben, was die andere Person gerade nicht hat. Mhm. Und die Wohnsituation in diesem Obergeschoss, in dem Haus, war natürlich auch sehr schwierig, vor allem weil einfach das Verhältnis schon nicht gut war. Sie haben versucht, sich, soweit es geht, aus dem Weg zu gehen, was natürlich schwierig ist, wenn man Zimmer an Zimmer wohnt. Aber das hat halt auch nicht in jeder Hinsicht funktioniert, Der Dennis hat sich vor allem von dem Benjamin sehr provoziert gefühlt, durch seine laute Gangart, was vermutlich seiner Gehbehinderung geschuldet war, durch längeres Duschen, durch lautes Zähneputzen, durch dessen Unordnung hat er sich irgendwann schikaniert gefühlt.
Also eigentlich alles so Kleinigkeiten, die man vielleicht mit dem WG-Mitbewohner auch hat letztendlich.
Also nichts Gravierendes, was irgendwie, was man nicht hätte ändern können oder ansprechen hätte können. Aber wenn es Kommunikation gab zwischen den beiden, dann war die eigentlich geprägt von Vorwürfen, von Streit. Benjamin hat wohl auch sehr geprahlt mit seinem Job, obwohl Dennis arbeitslos war, was das Verhältnis auch nicht gebessert hat. Und dann noch die Situation, dass Dennis von der Mutter dann recht viel Geld bekommen hat und sie ihm ausgeholfen hat. Also es hat sich immer mehr verschlechtert, obwohl es von Kindheit an schon sehr schlecht war.
Wie ging es denn gesundheitlich mit Benjamin und seiner Mutter weiter? Also sie wurden beide in verschiedene Krankenhäuser geflogen, hatten dann in den Untersuchungen 80 bzw. 70% der Körperoberfläche mit schwersten Verbrennungen. Wie ging es dann weiter?
Die Irmgard kam in eine Klinik nach Tübingen. Sie befand sich von vornherein eigentlich im Koma, hatte eben diese 80% der Körperoberfläche Brandverletzungen, die waren sehr tiefgreifend, also zweiten, dritten Grades. Man hat mehrere Hauttransplantationen durchgeführt an verschiedenen Körperstellen. Es war aber zu jeder Zeit auch mit dem Ableben zu rechnen. Also sie hat von vornherein in Lebensgefahr geschwebt und es war eher wahrscheinlich, dass sie die Verletzung nicht überlebt. Die Irmgard ist dann auch am 12.04., also circa 2 Wochen nach der Tat, ihren Verletzungen erlegen. Als Todesursache hat man dann Multiorganversagen diagnostiziert sozusagen aufgrund der schweren Verletzung. Da macht irgendwann der Körper einfach nicht mehr mit. Die Verletzungen waren eben sehr, sehr, sehr tiefgreifend und bei der Obduktion konnte man dann aber nicht mehr nachweisen, ob sie direkten Kontakt zu Brandbeschleuniger hatte oder ob die Brandverletzung durch einfach eine Verpuffung entstanden oder einfach sie Kontakt hatte mit Feuer.
Sie hatte ja dann auch, ihre Klamotten waren ja auch verbrannt. Das heißt, man hat ja auch nicht in den Stoffen irgendwas feststellen können.
Genau, das hat man versucht. Bei ihr war es, also bei beiden Personen hatten ja keine Kleidung mehr an. Man wusste, dass sie eigentlich etwas anhatte zur Tatzeit, hat davon aber keine Reste mehr aufgefunden. Ansonsten hätte man da schon nachvollziehen können, ob Brandbeschleuniger im Spiel war.
Ja. Und wie ging es Benjamin B.?
Genau, er kam ja zunächst in eine Klinik nach Zürich. Er wurde dort auch hingeflogen. Nicht jede Klinik nimmt Patienten auf, die so schwere Verbrennungen haben. Deswegen kam er erstmal recht weit weg. Er hatte, wie gesagt, 70% der Körperoberfläche, auch zweiten, dritten Grades. Die Brandverletzungen erstreckten sich vor allem auf seine Körperrückseite. Mhm. Und auch bei ihm wurden mehrere Hauttransplantationen durchgeführt.
Ich glaube sogar 12 Stück, also jede Menge, ja.
Genau, er war recht lange auch im Koma. Nachdem er dann einigermaßen stabil war, wurde er auch nach Tübingen verlegt, in die Klinik. Man hat bei beiden Personen oder insgesamt bei so Fällen werden rechtsmedizinische Gutachten erstellt anhand der Verletzung und der Unterlagen oder halt den Befunden, die einfach vorliegen. Und bei ihm konnte man einfach, die Rechtsmedizinerin hat es beschrieben als landkartenartige Begrenzung der Verletzung, feststellen. Also die Wundränder waren wie bei Landkarten geformt und dadurch konnte man schon sagen, dass er direkten Kontakt zu Brandbeschleuniger gehabt haben muss.
Okay, also das war der Hinweis quasi darauf, dass er Kontakt zu Brandbeschleunigern hatte. Genau. Und bei der Mutter konnte man sowas, also waren die Verletzungen einfach zu schwer? Oder?
Genau. Also zum einen waren die Verletzungen zu schwer und durch die medizinische Versorgung und auch die Zeit, die dann bis zum Tod verstrichen ist, konnte man dann nicht mehr nachvollziehen, ob es solche Wunden da möglicherweise gab.
Ja. Benjamin war nach einiger Zeit wieder vernehmungsfähig, hat es quasi geschafft. Ich glaube, das war auch gar nicht so selbstverständlich. Gutachter später vor Gericht hat es, glaube ich, dann auch nochmal bestätigt, dass es ein relativ großes Wunder ist, dass er überlebt hat. Er war aber, wie gesagt, nach einiger Zeit vernehmungsfähig. Wie war denn die Vernehmungssituation? Also wo war das und wie ging es ihm zu dem Zeitpunkt?
Also tatsächlich sind die Überlebenschancen bei so schweren Verletzungen fast bei null. Er hat es dann tatsächlich geschafft. Es ging ja mehrere Wochen, fast Monate rum, bis er tatsächlich dann vernehmungsfähig war. Er lag zu der Zeit dann schon in Tübingen auf der Intensivstation. Dadurch, dass einfach so viele Verbandswechsel stattfinden mussten und die mit sehr viel Schmerzen verbunden waren und auch mit der Gabe von recht viel und hohen Schmerzmitteln, musste so ein Vernehmungstermin dann in sehr enger Absprache stattfinden mit den behandelnden Ärzten in der Klinik. Wir haben dann einen Termin gefunden, an dem eben kein Verbandswechsel stattfand. Mhm. Ich bin dann gemeinsam mit EKLK Nitsch nach Tübingen gefahren.
EKLK Nitsch?
Erster Kriminalhauptkommissar Nitsch, im Prinzip unser Dienststellenleiter.
Ja.
Wir sind dann nach Tübingen gefahren. Der Benjamin lag in, man nennt es Isolationszimmer. Es war ein Zimmer auf der Intensivstation, im Prinzip ein ganz normales Patientenzimmer. Aber diesen Raum konnte man eben nur betreten mit Infektionsschutzkittel, mit Maske, mit Haube, mit Desinfektion. Und er konnte dann durch uns vernommen werden.
Bei der Vernehmung lag er vermutlich, aber ansonsten waren die Verletzungen tatsächlich so schwer, dass er sich nicht mal, also nur unter großen Schmerzen an die Bettkante setzen konnte, glaube ich.
Genau.
Eine Vernehmung unter so einem Setting mit einem so schwer verletzten Zeugen. Hatten Sie sowas schon mal?
In so einem Setting noch nie davor, seitdem auch nicht wieder. Es kommt, glaube ich, auch nicht so häufig vor. Man hat es schon sehr häufig, dass man gerade im Zusammenhang mit versuchten Tötungsdelikten oder auch wenn sich auch Beschuldigte bei einer Tat selbst verletzt haben und im Krankenhaus sich befinden, dass man im Krankenhaus meistens in der Notaufnahme Vernehmungen durchführt. Aber in dem Setting, also in einem Isolationszimmer mit den Voraussetzungen, hatte ich zuvor noch nie.
Sie meinen ja gerade, dass es Wochen, wenn nicht sogar Monate gedauert hat, bis er dann vernehmungsfähig war. Das heißt, Sie waren ja eigentlich ab einem gewissen Moment, Sie wussten, vielleicht hat der Dennis Benzin, Brandbeschleuniger und hat dann seine Mutter und seinen Bruder irgendwie angezündet. Aber dann war ja erstmal ganz lange, konnte man ja nicht weitermachen, weil die Aussage fehlte ja dann quasi, oder? Von dem Benjamin.
Genau, also bis zu dem Zeitpunkt hatte man natürlich nur die Äußerungen, die er gegenüber anderen Zeugen getroffen hatte. Die Mutter konnte man leider nicht mehr dazu vernehmen, was passiert ist. Also der konkrete Tatablauf tatsächlich war für uns auch recht lange unklar. Es gab verschiedene Theorien. Man hatte klar auch die Spurensicherung, die gemacht wurde und einfach auch, dass man Brandbeschleuniger gefunden hat. Aber was tatsächlich stattgefunden hat, hat man erst recht spät dann erfahren.
Was sagt denn der Benjamin B. letztendlich über diese Märznacht aus, als er dann vernehmungsfähig war?
Also er hat ausgesagt, dass er an dem Morgen oder in der Nacht aufgewacht sei aufgrund von Benzingeruch. Er habe dann seine Zimmertür aufgemacht und direkt vor ihm sei sein Bruder gestanden mit einem Benzinkanister. Er hat die Situation dann für sich erkannt und hat gemerkt, er muss da weg. Ist dann Richtung Treppenhaus gelaufen, um einfach das Stockwerk zu verlassen. Sein Bruder sei ihm hinterher und hätte ihn dann festgehalten. In dem Moment sei dann auch die Mutter schon dazugekommen und hätte geschrien.
Im Sinne von?
Im Sinne von, sie sollen aufhören damit und sich nicht schon wieder streiten, so in der Art. Sein Bruder habe dann, also der Dennis, habe dann von dem Benjamin abgelassen, hätte ihn losgelassen. Er hätte dann, also der Benjamin hätte dann versucht, ein paar Treppen nach unten zu gehen, etwa auf Höhe des Podests, also zwischen den Stockwerken, hätte sein Bruder ihn dann von hinten mit Benzin übergossen und angezündet. Er sei dann die restlichen Treppen nach unten, habe sich versucht, mit einem Läufer, der dort auf dem Boden lag, zu löschen und einfach, ja, die Flammen zu löschen. Er sei dann ins Badezimmer und hätte sich dort abgeduscht. Was mit seiner Mutter passiert ist, konnte er nicht sagen. Einfach nur, dass sie geschrien hat und nach oben kam, aber ja, dass sie tatsächlich auch durch den Brand verletzt wurde, hat er so gar nicht wahrgenommen. Auch nicht, nachdem er dann draußen war.
Er hatte sich, glaube ich, also der Bruder ist ins Bad gerannt, er hatte sich, glaube ich, auch eingesperrt, ne? Da war jetzt nicht nur abgeduscht, sondern...
Genau, er hat dort die Tür von innen verschlossen, weil er ihm Angst hatte, dass sein Bruder ihm nachkommt, und hat sich dort gelöscht und ist dort auch geblieben, bis eben dieser Ersthelfer ihn aus dem Badezimmer geholt hat. Er konnte, also der Benjamin konnte nicht sagen, ob als er aus seinem Zimmer kam, ob es bereits im Obergeschoss gebrannt hat oder nicht. Das war für ihn, hatte er nicht mehr in Erinnerung. Benjamin war der Meinung, dass sein Bruder ihn und seine Mutter umbringen wollte. Er hatte Angst, dass sein Bruder auch jetzt, nachdem er im Krankenhaus lag oder nach einer möglichen Haft, dass er es nochmal versucht. Das waren so seine Angaben im Krankenhaus, dass er weiterhin Angst hat. Insgesamt zum Verhältnis zu seinem Bruder hat er angegeben, dass das sehr angespannt gewesen sei, dass sein Bruder eben immer mehr Schulden angehäuft hat. Er eben dieses klärende Gespräch wollte, was nicht zustande kam, und sein Bruder immer mehr gelogen habe und sich auch immer nach außen als der Tollste dargestellt hat. Auch das Verhältnis zwischen seinem Bruder und der Mutter sei dadurch immer angespannter gewesen.
Ja.
Genau. Und im Zusammenhang mit dem Brand haben wir dann auch gefragt, ob er im Vorfeld, ob es da irgendwelche Andeutungen gab, irgendwelche Suizidabsichten, die sein Bruder geäußert haben könnte, aber das hat er alles verneint. Er hat nur angegeben, dass er mehrere Tage oder Wochen zuvor bereits Benzinkanister gesehen hat im Zimmer des Dennis, aber er hat seinen Bruder da nie drauf angesprochen.
Konnte er sich dann erklären, weshalb sein Bruder sowas getan hat? Also warum sein Bruder ihn oder seine Mutter angezündet und umbringen wollte?
Er hat uns gegenüber die Tat mit der schwierigen Situation seines Bruders mehr oder weniger gerechtfertigt und mit dem schwierigen Verhältnis, aber dass sich die Aggression seines Bruders gegen ihn gerichtet hat und war für ihn nicht wirklich nachvollziehbar oder auch nicht erklärbar. Da konnte er nicht viel zu sagen.
Sie haben vorher schon gesagt, es wurde viel unternommen, um den Dennis zu finden, den Dennis B., der war ja dann nicht mehr im Haus auffindbar und ist mit seinem Auto weggefahren. Es wurde auch eine Öffentlichkeitsfahndung gemacht. Was kamen denn da für Hinweise ein?
Wir haben durch die Öffentlichkeitsfahndung, die bezog sich ja eben auf seine Person und das Fahrzeug, haben wir nicht sehr viele Hinweise bekommen. Die Hinweise, die kamen, bezogen sich vor allem erstmal auf darauf, dass das Fahrzeug von ihm irgendwo fahrend gesehen wurde. Da konnte man dann aber keine weiteren Ermittlungsansätze finden oder tatsächlich auch nachweisen, dass es sich tatsächlich um sein Fahrzeug gehandelt haben muss. Mhm. Es kam dann am 1.4., also fast 3-4 Tage nach der Tat, das war dann Freitagabend, die Tat war Dienstagmorgen oder in der Nacht dienstags, kam dann ein Hinweis einer Frau, die sich über Notruf gemeldet hat und angegeben hat, dass sie das Fahrzeug des Dennis auf einem Parkplatz bei Marxzell parkend gesehen hat, beziehungsweise sie befindet sich immer noch vor Ort und sieht es aktuell. Sie hat dort jetzt keine Person gesehen, aber In Absprache mit der Leitstelle blieb sie vor Ort, hat das Fahrzeug beobachtet, bis eben die Einsatzkräfte dann auch vor Ort waren.
Marc Zell ist wie weit von Thalheim entfernt? So circa?
Geschätzt 1,5 Stunden Fahrzeit. Okay. Liegt schon recht weit nördlich vom Tatort, also
ja.
Einige Strecke weg.
Wie lief dann also die Festnahme bzw. das Auffinden des Dennis ab?
Genau, also es war dann so, dass Kräfte verschiedener Polizeireviere, weil das sich selbst auch so am Rand von einem Revierbereich befindet, sich auf den Weg gemacht haben, sind dort vor Ort gefahren, haben das Fahrzeug tatsächlich dort festgestellt. Es war alles dunkel. Man konnte erst auch keine Person feststellen. Als man dann näher an das Fahrzeug herangetreten ist, haben die Kollegen dann gesehen, dass die Rückbank umgeklappt war und auf der Rückbank sich eine Person oder beziehungsweise eher im Kofferraum sich eine Person befindet, die augenscheinlich schläft. Auf Ansprache hat dann erstmal niemand reagiert, weshalb man eine Scheibe eingeschlagen hat. Dann wurde die Person wach, hat dann auch selbstständig das Fahrzeug verlassen und hat dann auch angegeben, dass er der gesuchte Dennis B. ist. Die Kollegen haben ihn dann festgenommen und hinsichtlich seiner Rechte als Beschuldigter auch belehrt und ihm einfach erklärt, wie es weitergeht.
Was wurde denn in dem Auto alles gefunden?
In seinem PKW hat man recht viele Gegenstände gefunden. Das waren Kleidungsstücke, das waren verschiedene Elektrogeräte, Handy, Tablet, Laptop, alles mit Ladekabel, eine größere Menge Bargeld, Konserven, Lebensmittel, Trinkflaschen, dann Verbandsmaterial mit Blutantragung, weil er selbst verletzt war, und ein 5-Liter-Kanister mit Benzin gefüllt, aber auch ja, Hygieneartikel, also alles, was man zumindest für ein paar Tage überleben im Auto ja, so bräuchte.
Ja, ja. Sie sprachen die Verletzung an, die waren im Gesicht und auf dem Arm. Er kam ja dann auch in die Klinik.
Genau. Also er wurde dann eben festgenommen. Dann hat man gesehen, er selbst hat auch Brandverletzungen, eben am linken Arm und hier in der linken Gesichtskopfhälfte. Man hat dann einen Rettungswagen hinzugerufen. Und da die Verletzung schon noch sehr schwerwiegend war, hat man sich dann so entschieden, dass er nach Ludwigshafen in die Klinik kam. Der Transport wurde dann auch durch zwei Kräfte unserer EG Steige, also unserer Ermittlungsgruppe, begleitet. Eben weil er auch ja, vorläufig festgenommen war und im Vorfeld auch es schon Haftbefehle gegen ihn gab.
Hat sich Dennis denn zu dem Märzabend geäußert?
Er hat sich im weiteren Verlauf geäußert. Es gab keine polizeiliche Vernehmung. Er hat, rechtlich einfach so ist, er hat einen Pflichtverteidiger gestellt bekommen und hat keine Angaben gemacht bei der Polizei. Also es gab keine polizeiliche Vernehmung in dem Sinne. Das heißt, wir selbst haben mit ihm nicht gesprochen. Der einzige Kollege, der direkten Kontakt zu ihm hatte, war eben der Kollege beim Transport. Man hat aber, also die Staatsanwaltschaft hat im weiteren Verlauf ein psychologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Gegenüber dem Sachverständigen hat er sich dann geäußert und auch in der Gerichtsverhandlung hat er Angaben gemacht.
Zur Gerichtsverhandlung kommen wir gleich. Was waren denn am Ende Ihrer Ermittlungen? Wie lange gingen die? Also Sie haben angefangen im April, also Ende März, Anfang April. Wie lange haben Sie ermittelt?
Im Prinzip kann man sagen, ab Tattag bis kurz nach der Vernehmung von Benjamin im Krankenhaus, kurz danach wurde dann die Akte endgültig der Staatsanwaltschaft übergeben.
Ja.
Genau, es gab dann im weiteren Verlauf, gibt es immer noch so kleine Nachermittlungen, aber die
große Ermittlungen,
genau,
Hauptermittlungen,
die waren abgeschlossen.
Nach den Ermittlungen, was war denn so Ihr Gefühl, Ihre Meinung, Ihre Theorie, was da an dem Tag passiert ist? War das die Version von Benjamin dann letztendlich oder?
Im Prinzip hatte man ja erstmal nur seine Aussage. Es kam dann noch die Aussage von von Dennis dazu, die er gegenüber dem Sachverständigen gemacht hat. Die habe ich dann auch im Rahmen der Ermittlungen auch noch mitbekommen, was da für Angaben gemacht wurden. Ja, wir selbst fanden die Aussage von Benjamin recht glaubhaft und auch die objektiven Beweise, die man feststellen konnte am Tatort, haben das Ganze untermauert. Auch die Verletzung, die er vor allem davon getragen hat und das rechtsmedizinische Gutachten, dass er eben sehr wahrscheinlich direkten Kontakt zu Brandbeschleuniger hatte, haben die Aussage von ihm sehr, sehr gefestigt und glaubhaft gemacht. Auch die Tatsache, dass der Dennis einfach vom Tatort geflüchtet ist, vermutlich vorher sein Fahrzeug präpariert hat mit den Gegenständen. Das hat alles darauf hingedeutet, dass das so passiert sein muss.
Ja. Am 28. September 2022 startete der Gerichtsprozess gegen Dennis B. unter anderem wegen Mordes war er angeklagt. Wie verhielt er sich denn vor Gericht?
Ich habe ihn tatsächlich vor Gericht das erste Mal gesehen und hatte davor gar keinen direkten Kontakt zu ihm. Er verhielt sich sehr ruhig. Ich habe jetzt seine eigenen Angaben vor Gericht gar nicht mitbekommen. Ich war natürlich als Hauptsachbearbeiterin, muss man bei so einem Fall immer selbst eine Zeugenaussage machen. Da habe ich ihn dann eben das erste Mal gesehen. Da war er ruhig, hat auch eigentlich nicht gesprochen, wirkte auf mich eher apathisch und teilnahmslos.
Sie haben ja trotzdem von der Staatsanwaltschaft, von den Ermittlungen, den Aussagen vom Gutachter, seine Angaben gehört oder wissen, was er dann auch vor Gericht ausgesagt hat. Was hat er denn berichtet, Dennis?
Genau, also die Version von dem psychologischen Sachverständigen und die Angaben vor Gericht gehen in Details ein bisschen auseinander. So das grobe Ganze war, dass er circa 6 Monate vor der Tat Suizidgedanken bekommen habe. Er hätte deswegen nach und nach Benzin gekauft und es gelagert. Und er habe ja den Plan gehabt, sich damit das Leben zu nehmen. In seinen Plan sei aber gar nicht so richtig mit eingeflossen, dass seine Mutter und sein Bruder sich auch in dem Haus befinden. Also es waren die Angaben gegenüber dem Sachverständigen. Er hätte sich dann in der Tatnacht eben dazu entschlossen, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Dafür hätte er im Obergeschoss und im Kellergeschoss Benzin ausgebracht. Als er im Obergeschoss vor dem Zimmer von Benjamin Benzin ausgeschüttet hat, sei der plötzlich aus seinem Zimmer gekommen, also der Benjamin.
Ja.
In dem Moment habe er wohl schon Grillanzünder und Feuerzeug in der Hand gehabt. Es sei dann zu einem Gerangel mit seinem Bruder gekommen und im Hintergrund hätte er schon seine Mutter schreien hören. Im Gerangel hätte er seinen Bruder mit Benzin übergossen und dann auch angezündet.
Aus Versehen?
Das konnte ich so der Einlassung nicht entnehmen, ob das aus Versehen war oder wie das tatsächlich stattgefunden hat. Da hat er vor Gericht noch mal ein bisschen eine andere Version erzählt. Sein Bruder sei daraufhin brennend die Treppen heruntergelaufen und sei vor der Haustür gelegen. Der Schlafanzug seiner Mutter hätte Feuer gefangen, als Benjamin vermutlich an ihr vorbeigelaufen ist. Und er hätte in Erinnerung, wie seine Mutter lichterloh brennt. Er habe dann das Haus über den Hintereingang verlassen und sei mit seinem PKW davongefahren, in der Absicht dann im weiteren Verlauf sich das Leben zu nehmen. Die erste Nacht habe er in einem Waldstück bei Thalheim verbracht und die weiteren Nächte dann auf diesem Parkplatz, wo er dann auch am 1.4. festgenommen wurde. Zum Verhältnis zu seinem Bruder gab er an, dass das sehr schwierig war. Sein Bruder hätte ihn eigentlich permanent mit Äußerungen und Vorwürfen provoziert und bei seiner Planung, also den Brand zu legen, sei es ihm egal gewesen, ob sein Bruder den Brand überlebt. Was er aber sehr bedauere und was er absolut nicht beabsichtigt hat, ist, dass seine Mutter verletzt wird oder sie gar zu Tode kommt.
Wie unterschied sich das dann zu der Version vor Gericht?
Vor Gericht hat er noch Angaben gemacht, dass er durch einen Film mit Flammen zu der Tat inspiriert wurde und er auch sein Leben zunehmend als sinnlos empfunden hat und deswegen sich dazu entschieden hat, eben die Tat zu begehen. Vor Gericht gab es die Aussage des Dennis B., dass sein Bruder eben aus seinem Zimmer rausgekommen sei und hätte dann so etwas gesagt wie, wir kriegen das hin, ich helfe dir. Dennis B. hätte das eher provozierend aufgefasst und als Hohn sei dadurch sehr wütend geworden, weshalb er einfach seinen Bruder ihn hindern wollte, das Haus zu verlassen und ihn festgehalten hat. Er habe dann versucht, das Benzin, das er ausgebracht hat, mit dem Grillanzünder zu entzünden. Hat wohl erst einen Grillanzünder entzündet, auf den Boden geworfen. Das hätte nicht funktioniert. Ein zweiter Versuch hätte auch nicht funktioniert. Nachdem seine Mutter dazugekommen ist, hat er seinen Bruder wohl losgelassen. Der sei die Treppen nach unten gegangen und in der Wut hätte er dann den Benzinkanister gegriffen und ihm hinterhergeschüttet. Und es sei wohl ein brennender Grillanzünder an dem Benzinkanister hängen geblieben und dadurch sei der Brandbeschleuniger in Brand gesetzt worden.
Für wie wahrscheinlich hat das Gericht gehalten, dass es so passiert sein kann? Oder der Gutachter?
Als sehr unwahrscheinlich tatsächlich, weil ja, wenn der Grillanzünder gebrannt hätte, dann hätte auch alles drumherum gebrannt, weil eben bei Benzin nicht die Flüssigkeit brennt, sondern die Gase, die es drumherum bildet.
Ich glaube, die hatten auch einige Versuche gemacht und haben es nicht so hinbekommen, genau, tatsächlich, ja. Der Gutachter. Hat der Dennis sich dann geäußert, warum er sich letztendlich nicht umgebracht hat?
Also er hatte wohl, so hat er es bei Gericht angegeben, mehrere Ideen im Kopf, wie er Suizid begehen möchte oder ja, hat das für sich überlegt, hat aber dann auch gesagt, dass er, bevor er das macht, noch ein Fantasy-Buch fertig lesen möchte. Das war wohl noch nicht abgeschlossen. Aber das Gericht hat im weiteren Verlauf dem wenig Glauben geschenkt, dass er eben diese Suizidabsichten überhaupt hatte, weil auch einfach seine Ausführungen dazu sehr viel zu unkonkret waren und ja nicht wirklich durchdacht waren.
Ja, und dann hat er ja noch das ganze Geld und Nahrung und Wechsel und Hygieneartikel, also es ist ja,
genau.
Und dann eben auch die Erklärung mit dem Fantasy-Buch.
Ja, gerade die Gegenstände im Fahrzeug waren so der Hauptgrund, warum das Gericht ihm da keinen Glauben geschenkt hat, dass im Vordergrund eigentlich ein Suizid stand.
Ja. Es gab ja auch einen Gutachter, also einen psychiatrischen Gutachter. Was hat der denn über den psychischen Zustand von Dennis ausgesagt?
Der psychologische Sachverständige konnte bei dem Dennis eine langanhaltende depressive Verstimmung feststellen. Also im Prinzip eine Vorstufe einer Depression, nur mit abgeschwächteren Symptomen. Die Diagnose hat aber keinen rechtserheblichen Einfluss auf die Tat und auf seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Also Dennis B. war nach Ansicht des Gutachters voll schuldfähig.
Ja, also keine juristisch relevante psychische Erkrankung.
Genau.
Letztendlich. Nach 7 Verhandlungstagen, am 11. November 2022, wurde dann das Urteil gesprochen. Wie lautete das denn?
Also Dennis B. wurde vom Landgericht Rottweil wegen Mordes in Tateinheit mit Brandstiftung, mit Todesfolge, es bezog sich auf die Mutter, und mit versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung, mit Todesfolge, bezogen auf den Benjamin, und besonderer schwerer Brandstiftung zu lebenslanger Haft verurteilt, also die Höchststrafe. Und das Gericht hat auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was bedeutet, dass eine frühzeitige Entlassung nicht ja, möglich ist.
Also vor 15 Jahren dann quasi und es unbegrenzt nach hinten.
Genau, als Mordmerkmal hat das Gericht da einmal Heimtücke festgestellt, weil der Benjamin einfach in dem Moment gar nicht mit einem Angriff in der Art hätte rechnen können. Und auch das Mordmerkmal der Grausamkeit einfach durch die Begehungsweise mit Benzin, Brandlegung und den damit verbundenen Verletzungen und den Schmerzen.
Menschen anzünden letztendlich.
Genau, also arg viel, viel grausamer geht kaum.
Ja, ich glaube, ein Satz, den er gesagt hat, ich war damals auch vor Ort und habe den Prozess begleitet, war ja auch, dass er einfach nicht wollte, dass sein Bruder Benjamin das Haus erbt, wenn er sich umbringt.
Genau, es war wohl so, dass nach dem Tod des leiblichen Vaters haben die drei leiblichen Kinder des Vaters das Haus geerbt. Die Mutter, die Irmgard, hat dort lebenslanges Wohnrecht bekommen. Und es war für den Dennis wohl ein Hauptgrund, das Haus eben anzuzünden, bevor er selbst Suizid begeht und nicht mehr am Leben ist, dass eben sein Bruder das Erbe nicht antreten kann. Und er hat es ihm einfach nicht gegönnt, dass er dann das Haus mit seiner Schwester erbt.
Ja, wobei sich ja dann rausgestellt hat, dass das Gericht an dieser Version der Geschichte und überhaupt an der Suizidabsicht nicht dran geglaubt hat.
Ja.
Warum ist Ihnen dieser Fall denn so besonders in Erinnerung geblieben?
Vor allem, weil es mein erster Mordfall war und mein erster Fall in der Größenordnung, bei dem ich auch selbst Hauptsachbearbeiterin war. Einfach dadurch, dass sehr, sehr viele neue Aufgaben auf mich zukamen, die zu bewältigen waren. Vor allem aber auch die Grausamkeit, mit der er da vorgegangen ist. Und dass er einfach aufgrund seiner Situation, die er selbst zum Großteil selbst zu verantworten hatte, keinen anderen Ausweg für sich gesehen hat, als so eine brutale und grausame Tat zu begehen. Was mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ich war im Gerichtsprozess am Ende zu den Plädoyers und der Urteilsverkündung vor Gericht, um mir das anzusehen. Und auch da hat Dennis nochmal ausdrücklich gesagt, dass er sich einfach von so Kleinigkeiten wie dem langen Duschen und der lauten Gehweise und die Unordnung einfach so schikaniert gefühlt hat und hat das im Prinzip als Rechtfertigung für die Tat nochmal deutlich gemacht. Das fand ich sehr, sehr, sehr eindrücklich. Und auch einfach seine Motive waren für mich so banal. Und die Tatausführungen im Verhältnis dazu so grausam und so beispiellos, werde ich glaube auch nicht mehr vergessen. Und auch der Vorsitzende Richter damals vor Gericht hat das in der Urteilsverkündung auch ähnlich so begründet und das versucht bewertet. Deutlich zu machen.
Liebe Frau Velizian, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch.
Vielen Dank.